Deutschlandfunk. Der Tag.
Ökostrom, Strom aus Sonne und Wind, hat durch den Ukraine-Krieg nochmal eine völlig neue Bedeutung bekommen. Windräder und Solaranlagen, die sind auf einmal Teil der deutschen Sicherheitspolitik. Jetzt will die Bundesregierung den Ausbau dieser Erneuerbaren noch weiter vorantreiben. Deutschlands Stromversorgung soll schon 2035 komplett treibhausgasneutral sein. Die Pläne dazu wurden heute in Berlin vorgestellt, alles unter dem Namen Osterpaket. Ann-Kathrin Büsker erklärt uns das gleich genauer. Und die Franzosen, die wählen am Sonntag ihren Präsidenten. Vermutlich wird es zwei Wochen später einen zweiten Wahlgang, eine Stichwahl geben. Meine Kollegin Christiane Kess in Paris hat mir erzählt, wie sie diesen Wahlkampf gerade erlebt. Und ein Detail fällt ihr dabei besonders auf. Kaufkraft, Inflation, das ist ein Thema, das bei unseren Nachbarn in Frankreich in der politischen Debatte auf einmal eine riesige Rolle spielt. Hören wir alles heute an diesem 6. April 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist dertag@deutschlandfunk.de und mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, die Ampelkoalition will ein neues Energiegesetz durch den Bundestag bringen. Die Einzelheiten hat Robert Habeck heute Nachmittag erklärt und meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker, die hat das beobachtet. Hallo Ann-Kathrin, grüß dich.
Hi.
Ann-Kathrin, lassen Sie erstmal bei diesem Namen bleiben, Osterpaket. Wer hat sich diesen Namen schon wieder ausgedacht?
Naja, ich glaube, das ist einfach schlicht dem Pragmatismus geschuldet, dass man für die insgesamt 56 Gesetze und Verordnungen, die man hier anfasst, irgendwie einen Begriff braucht, der da einigermaßen schmissig ist, weil die einzelnen Gesetze teilweise in ihren Namen dann doch ein bisschen kompliziert sind. Und Robert Habeck hatte das ja schon zu Beginn des Jahres angekündigt, als er diese Klimabilanz gezogen hat, quasi der Vorgängerregierung, beziehungsweise auch als Ausblick, was er alles zu tun hat. Und da hat er eben angekündigt, dass zu Ostern ein dicker Batzen an Gesetzen kommt, das Osterpaket. Und dann soll im Sommer ja nochmal einiges kommen. Das wird dann das Sommerpaket. Er hat heute den ganzen Batzen auch ausgedruckt mitgebracht und hochgehalten, um den Namen zu erklären. Das sind fast 600 Seiten. Also das ist einfach schlicht ein ordentliches Paket. Und deshalb, bald sind Osterferien, Osterpaket, so kommt das Ganze zustande.
Dann versuch doch mal uns aus diesen 600 Seiten das Wichtigste zusammenzufassen. Was sind die wichtigsten Punkte?
Die folgenden Sendungen verschieben sich um. Also das Ganze dient ja dazu, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Im Koalitionsvertrag hat man sich ein Ziel gesetzt, nämlich dass 2030 80% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien kommen sollen. Und dafür legt man jetzt sozusagen die gesetzlichen Leitplanken. Zunächst einmal definiert man den Ausbau von Erneuerbaren als im überragenden öffentlichen Interesse liegend. Das ist ein ganz kleines Detail eigentlich im Gesetzestext, aber mit großer Wirkung, weil es eben in Genehmigungsverfahren das Ganze leichter macht, dass zum Beispiel eben Denkmalschutzfragen hinten angestellt werden und der Genehmigungsgrund, das Interesse Windrad beispielsweise, einfach überwiegt. Also das macht so Abwägungen in Genehmigungsprozessen einfacher. Schon dadurch erhofft man sich in Sachen Genehmigungen eine Beschleunigung. Dann werden Ausbaukorridore neu definiert, also wie viel tatsächlich ausgebaut werden soll an Windkraft, aber auch an Photovoltaik. Da müssen wir tatsächlich, wenn wir bis 2030 diese 80% erreichen wollen, da müssen wir uns verdoppeln. Also wir haben jetzt ungefähr 42% Strom aus erneuerbaren Energien. Heißt, wir haben jetzt 8 Jahre, um das zu verdoppeln. Das ist verdammt ambitioniert. Und damit dieser Strom auch ordentlich fließen kann, geht man jetzt auch an die Energienetze dran, weil der natürlich an anderen Orten erstellt wird als jetzt. Jetzt haben wir große Kraftwerke, noch Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke. Stromerzeugung wird dezentraler. Das muss man auch entsprechend dann die Energienetze anpassen. So, das wird jetzt auch angefasst. Und das Ganze, wie gesagt, Ziel, den Ausbau zu beschleunigen.
Also das heißt, in den kommenden Jahren soll es auch an solchen Stellen Solarparks und Windräder geben, wo das bislang überhaupt nicht möglich war.
Ja, kann man so sagen.
Jetzt war dieses Gesetz ja schon im Januar angekündigt, du hast es erklärt. Was ist denn jetzt durch den Krieg in der Ukraine neu dazugekommen oder ist überhaupt etwas neu dazugekommen?
Ja, ist einiges dazugekommen. Ein paar Sachen, die für den Sommer geplant waren, sind jetzt vorgezogen worden. Aber zum Beispiel auch im Energiewirtschaftsgesetz hat man jetzt die Sache mit dem Kartellamt reingeschrieben. Stichwort Mineralölkonzerne. Wir erinnern uns noch an die Debatte über die massiv gestiegenen Kraftstoffpreise, wo sich alle gefragt haben, geht das eigentlich so mit rechten Dingen zu? Und hier werden jetzt die Befugnisse des Kartellamtes, sich das genauer anzugucken, schon mal erweitert. Das ist eine Reaktion. Und ansonsten, wie gesagt, so ein paar Sachen vorgezogen. Stichwort Artenschutz zum Beispiel. Da sind jetzt mit dem Umweltministerium Lösungen in einem wirklich lange andauernden Streit gefunden worden. Weil viele Windräder sind ja an Artenschutzfragen gescheitert. Der Rotmilan ist ein Triggerwort, wenn man mit Leuten spricht, die Windkraftanlagen bauen. Einfach weil der Individuenschutz da bislang gilt. Das heißt, sobald ein seltener Vogel da ist, ein Rotmilan, dann kannst du das Windrad im Prinzip knicken. Und das kann sogar passieren, wenn die Betonplattform dafür schon gegossen ist. Also spät sozusagen auch im Planungsverfahren. Da gibt es jetzt eine Liste mit 16 Arten. Für die sind Prüfbereiche festgelegt worden, also Abstandsbereiche. Und außerhalb dieser Abstandsbereiche, ja, da entfällt dann die Prüfung. Dann gibt es artenschutzrechtliche Ausnahmen. Also können dann trotzdem Windräder gebaut werden, wenn an anderer Stelle, das ist dann die Verpflichtung, Ausgleich geschaffen wird ein Artenschutzprogramm aufgelegt, sodass man stärker hier auch auf den Populationsschutz geht, soweit es denn europarechtlich möglich ist. Gestern dann auch noch eine spannende Einigung mit dem Verkehrsministerium. Da geht es um Drehfunk, Feuer und Wetterradare, auch ein jahrzehntelanger Streit, wenn nicht gar. Hier sind jetzt geringere Abstände möglich, wodurch kurzfristig Flächen frei werden, wo Robert Habeck sagt, da können wir Windräder bauen, die den Energiebedarf von Berlin decken. Diese zwei Sachen, die lagen heute nicht auf dem Kabinett, aber die sollen jetzt im parlamentarischen Verfahren da tatsächlich noch eingearbeitet werden, sodass das Ganze dann, wenn das alles gut funktioniert, bis Juli tatsächlich gelten kann. Und die Hoffnung ist, dass dann alles ein bisschen schneller geht mit dem Ausbau.
Also wenn die Erneuerbaren jetzt so sehr forciert werden wollen, gibt denn die Bundesregierung dafür auch mehr Geld aus?
Jein. Also auf der einen Seite ja, weil ja der Energie- und Klimafonds, der EKF, der jetzt Transformationsfonds heißt, glaube ich, der ist ja aufgestockt worden mit zusätzlichen Milliarden. Da hat man ja nochmal ordentlich Schulden aufgenommen, um Projekte finanzieren zu können. Aber für dieses Osterpaket lässt sich jetzt gar nicht unbedingt irgendwie, lassen sich nicht unbedingt Kosten beziffern, weil es hier ja vor allem um rechtliche Rahmenbedingungen geht, den Ausbau zu beschleunigen. Und der konkrete Ausbau selbst, der wird dann ja durch die Wirtschaft gestaltet. Also Unternehmen bauen Windkrafträder und Kommunen unter Umständen auch. Einzelpersonen setzen sich eine Solaranlage aufs Dach. Das ist nicht der Staat, der das dann macht und finanzieren muss. Klar, es gibt auch Förderung, aber die kommt dann, wie gesagt, zu großen Teilen aus dem EKF.
Ann-Kathrin, ursprünglich stand ja die FDP vor allem beim Thema Energiewende mal etwas auf der Bremse. Ist das jetzt Geschichte? Ist die FDP jetzt voll dabei?
Also ich würde ein bisschen ein Fragezeichen machen an diese Aussage, dass die auf der Bremse stand, weil da hat sich in den vergangenen Jahren schon auch einiges getan. Und in der Bundespolitik gibt es kundige Klimapolitiker, die schon wissen, dass das notwendig ist, was da passiert. Und wenn ich in die Partei reinhöre, gerade unter den Jüngeren, ist schon das Verständnis für die Notwendigkeit der Dekarbonisierung und der dafür notwendigen Transformation auch da. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich interessant, weil die FDP darauf hinweist, dass das sozusagen jetzt ein vorläufiger Kabinettsbeschluss ist. Lukas Köhler, Klimapolitiker der FDP und inzwischen stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der hat heute eine Pressemitteilung rausgeschickt, wo er darauf hinweist, dass diese beschlossenen Entwürfe so im Bundestag noch keine Mehrheit finden. Die FDP habe im Kabinett lediglich formal zugestimmt, um eben keine Zeit zu verlieren. Aber im parlamentarischen Verfahren will man jetzt noch einiges wieder ändern. Robert Habeck ist da eben auch auf der Pressekonferenz drauf eingegangen, hat der FDP explizit dafür gedankt, dass sie das an dieser Stelle möglich gemacht hat. Auch er ist sich der Tatsache bewusst, dass es da noch Diskussionsbedarf gibt. Das betrifft zum Beispiel die Idee, die aus dem Wirtschafts- und Klimaministerium kommt, 2035 schon annähernd 100% der Energie in Deutschland, also des Stroms in Deutschland, aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Und da sagt die FDP, ja okay, ist wünschenswert, aber ehrlich gesagt unrealistisch. Deshalb haben wir das ja damals auch nicht so in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Da steht 2030 80%. So, hier hat man jetzt noch einen ordentlichen Diskussionsbedarf. Aber einige KollegInnen haben das jetzt auch als Zerwürfnis direkt zwischen den Ampelparteien gedeutet. Ich würde da ein bisschen abschichten. Ich glaube, da kann man sehen, wie derzeit Diskussionsprozesse in der Ampel eben auch funktionieren. Dass man auf der einen Seite in der Lage ist, im Kabinett etwas zu beschließen, um da auch Prozesse nicht zu verzögern. Dass man aber auch in einem parlamentarischen Verfahren dann die unterschiedlichen Standpunkte, die man eben hat, deutlich macht, um Eigenständigkeit zu zeigen. Das ist ja besonders der FDP immer wichtig. Aber dass man dann eben auch einen großen Willen hat, am Ende zu Lösungen zu kommen.
Du hast jetzt dieses eine Stichwort schon genannt. Bis 2035 soll der Strom in Deutschland treibhausgasneutral, ich glaube, so heißt das Stichwort, produziert werden. Das ist jetzt auch nochmal eine Forcierung. Ich glaube, da fragen sich an dieser Stelle wieder viele Leute, wenn dann wirklich der komplette Strom in Deutschland aus Solar und aus Wind gewonnen wird im Jahr 2035, wenn das tatsächlich bis dahin funktioniert, ist dann denn überhaupt die Energieversorgung gesichert? Oder was passiert denn dann, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht?
Naja, also der Strom aus erneuerbaren Energien kommt ja nicht nur aus Wind und Solar. Wir haben zum Beispiel auch noch die Bioenergie, wir haben Wasserkraftwerke. Das ist ja ein bisschen diversifizierter als jetzt nur diese zwei Energieträger, auch wenn das die Hauptenergieträger sind, die die Last tragen werden. Aber die Idee der Bundesregierung ist ja zum Beispiel auch, dass man dann für die Spitzenlastzeiten, wenn viel Strom gebraucht wird, dass man dann Gaskraftwerke hat. Jetzt werden einige denken, Moment, wir wollen doch weg vom Gas. Ja, ist auch so, wir wollen weg vom Erdgas. Aber die Idee ist, dass man in diesen Gaskraftwerken dann eben Wasserstoff verfeuert, sozusagen verstromt. Und diesen Wasserstoff entweder importiert aus Übersee oder aber hier in Deutschland selbst herstellt, nämlich dann, wenn die Sonne ganz besonders viel scheint oder der Wind ganz besonders viel weht, dass man dann diesen grünen Strom dafür benutzt, um Wasserstoff herzustellen, also Elektrolyse zu betreiben und der Wasserstoff damit sozusagen auch zu einer Speichertechnologie wird und man dann, wenn die Sonne eben nicht mehr scheint, nachts oder weil eben es bewölkt ist oder im Winter, dass man dann diesen Wasserstoff verbrennt im Gaskraftwerk und so Strom erzeugt. Also insofern, wir sind nicht davon abhängig, dass ständig die Sonne scheint und ständig der Wind weht, sondern es gibt da schon auch Überlegungen, wie zum Beispiel durch Wasserstoff sowas funktionieren kann.
Okay, Ann-Kathrin, also ziemlich ambitionierte Ziele in Sachen Klimapolitik der Ampelkoalition. Was ist dein Eindruck? Ist das realistisch? Lässt sich das machen, tatsächlich bis zum Jahr 2035?
Wenn ich das jetzt beantworten könnte, dann würde ich eine ordentliche Wette abschließen und wahrscheinlich sehr, sehr reich werden. Das ist total ambitioniert, was die Bundesregierung hier vorhat. Und es sollen ja auch noch weitere Gesetze folgen. Ne? Das ist jetzt sozusagen der erste Aufschlag, aber wir werden sicherlich auch noch was bekommen zum Sommer hin in Sachen Energieeffizienz, wo man dann auch nochmal Maßnahmen schafft, dass der Energieverbrauch insgesamt gesenkt wird, damit man auch da sozusagen ambitionsmäßig ein bisschen abschichten kann. Man hat jetzt einen Strombedarf für 2030 von 600 Terawattstunden veranschlagt, den man bekommen will, weil ja auch zunehmend Dinge elektrifiziert werden. Wir sollen ja auch dann mit Strom heizen, die berühmte Wärmepumpe. Auf der anderen Seite braucht es dann aber eben auch die Effizienzmaßnahmen. Fachleute sagen, das wird ambitioniert, sagt Robert Habeck auch, weil wir natürlich irgendwann an Punkte kommen, wo wir auch in Sachen Fachkräfte in Schwierigkeiten bekommen oder auch Materialprobleme bekommen, weil das fehlt. Aber so ganz grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass die Ampelregierung hier gewillt ist, viel möglich zu machen. Auch solche Sachen wie Agri-PV, wo eben landwirtschaftliche Flächen nochmal zusätzlich für die Stromproduktion genutzt werden können. Moorflächen, wiedervernässte Moorflächen, auch da soll Photovoltaik drauf möglich sein. Da wird viel ausprobiert, viel an Rahmenbedingungen verschoben und zumindest einen Wandel in Gang gesetzt, der ja angesichts des Krieges in der Ukraine und der notwendigen Energiesouveränität, die wir ja brauchen, ja, ich glaube, da sind wir jetzt auf einem etwas besseren Weg als vorher.
Aus unserem Hauptstadtstudio, Ann-Kathrin Büsker. Ann-Kathrin, vielen Dank.
Gerne.
Emmanuel Macron ist seit 5 Jahren Präsident in Frankreich. Jetzt stehen wieder Wahlen an. Macron will eine zweite Amtszeit, aber es könnte plötzlich knapp für ihn werden. Am kommenden Sonntag ist der erste Wahlgang. Eine Stichwahl 14 Tage später ist höchst wahrscheinlich. Hallo Christiane, grüß dich.
Hallo.
Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Mit ihr habe ich vorhin über diesen Wahlkampf gesprochen. Und zuerst mal wollte ich von ihr wissen, wie Emmanuel Macron da gerade auftritt.
Ja, er ist jetzt endlich mal in den Wahlkampf eingestiegen. Er hat ja wegen seiner vollgepackten internationalen Agenda um den Ukraine-Krieg gar nicht an der Kampagne erstmal teilgenommen. Und er hat dann letzten Samstag sein erstes und auch sein einziges großes Wahlkampftreffen gegeben in der Pariser La Défense Arena. Das ist ein riesiges Rugby-Stadion, das größte in Europa. Und hat sich da ein bisschen feiern lassen wie ein Popstar. Es gab richtig Animateure vor der Rede von Macron, die das Publikum angefeuert haben. Man hat aber auch gesehen, dass in dieser riesigen Halle, die Platz für 35.000 Leute bietet, dass da Plätze leer geblieben sind. Und Macron hat dann eine mehr als zweistündige Rede gehalten. Und ich finde, er hatte durchaus ermüdend gewirkt zwischendurch und war auch selbst einfach müde. Das konnte man sehen, dass die letzten Wochen dieser internationalen Krisendiplomatie an ihm gezehrt haben. Er hat seine Leute dann schon noch in Stimmung gebracht. Auch inhaltlich, finde ich, war er doch einigermaßen überzeugend, trotz dieser Längen zwischendurch. Er hat seine Bilanz verteidigt, vor allem damit, dass die Arbeitslosigkeit in seiner Amtszeit zurückgegangen ist. Er hat auf soziale Punkte verwiesen, wie zum Beispiel, dass er die Schulklassen in sozialen Brennpunkten verkleinert hat, um die Hälfte weniger Schüler in einer Klasse. Und er hat dann auch nach vorn geblickt, darauf verwiesen, was er realisieren will, wenn er nochmal gewählt werden sollte, dass er das Renteneintrittsalter von 62 auf 65 Jahre anheben will. Das wird von vielen als soziale Härte wahrgenommen, aber da steht Macron dazu und er begründet es damit, dass er sagt, das ist finanziell nötig, auch um einen guten Sozialstaat zu finanzieren. Er hat auf dieser Veranstaltung vor allem um linke Wählerinnen und Wähler geworben. Zum Beispiel, indem er gesagt hat, er werde niemals akzeptieren, dass die Franzosen, die arbeiten, ihr ganzes Geld in einen vollen Tank stecken müssen oder in die Miete und dann darauf verzichten müssen, ihren Kindern keine Geschenke, darauf verzichten müssen, ihren Kindern Geschenke zu kaufen. Also er hat finanzielle Maßnahmen angekündigt, die den Leuten auch mehr Geld im Portemonnaie lassen sollen.
Wie sehr hatte der Krieg in der Ukraine diesen Wahlkampf bisher geprägt?
Ja, der hat alles überschattet. Gleich von Beginn an, von dieser russischen Invasion an, hat es sogar ab und zu mal geheißen, es gibt überhaupt keine Wahlkampfdebatte, die stattfindet. Und es war tatsächlich schwer für Macrons Herausforderer, in dieser Zeit andere Themen zu setzen. Das war wirklich so, wenn man morgens die Zeitung oder die Zeitung aufgeschlagen hat oder den Fernseher angeschaltet hat oder die sozialen Medien verfolgt hat, dass die Berichterstattung nur voll vom Krieg in der Ukraine war. Und davon hat Macron profitiert, denn er wurde als Krisenmanager wahrgenommen. Er hatte eine sehr herausragende Stellung, auch weil Frankreich im Moment die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Er hat zahlreiche Telefonate mit dem russischen Präsidenten Putin geführt, mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, mit zahlreichen internationalen Staats- und Regierungschefs rund um diesen Krieg. Und das hatte ihm erst einmal einen Schub in den Umfragen verpasst. Er lag zunächst für den ersten Wahlgang bei über 30%. Man muss ja bedenken, dass 12 Kandidatinnen und Kandidaten am Sonntag antreten und Macron ist der Favorit. Und auch im zweiten Wahlgang sehen ihn alle Umfragen bis jetzt als Sieger. Und dahinter steckte diese Sorge, dass sich der Krieg über die Ukraine ausweiten könnte. Und da stand Macron als Staatschef da, als Beschützer, als Kapitän im Sturm, so ist das auch oft hier genannt worden. Aber in den letzten beiden Wochen ist er in den Umfragen leicht gesunken. Für den ersten Wahlgang liegt er jetzt bei knapp unter 30%. Er ist immer noch der Favorit, aber diese Sorge, dass sich der Ukraine-Krieg ausweitet, die flaut ab. Und die Sorge um die wirtschaftlichen Folgen, die drängt sich jetzt in den Vordergrund. Das ist zu spüren, dass alles teurer wird und das ist jetzt das Thema Nummer eins geworden.
Christiane, du hast die Herausforderer und Herausforderinnen, dieses große Bewerberfeld schon erwähnt. Wenn ich das richtig sehe, Macrons wichtigste Konkurrentin ist Marine Le Pen. Ist das korrekt?
Ja, das ist sie. Sie steht an zweiter Stelle in den Umfragen und ist wahrscheinlich diejenige, die mit Macron wieder in die Stichwahl einziehen wird. Sie hat dieses Thema Kaufkraft schon lange in den Mittelpunkt von ihrer Kampagne gestellt und steht damit jetzt recht gut da. Sie führt einen sehr intensiven Wahlkampf seit Monaten, tourt durchs ganze Land, fährt auch in die kleinen Orte, spricht wirklich vor ein paar hundert Menschen zum Teil nur und vermittelt überall dieses Element, ich kümmere mich um euch. Und das kommt an. Sie ist eben, wie gesagt, in den Umfragen jetzt an zweiter Stelle. Und sie hätte für ein Duell, das es ja schon mal gab 2017, da war es ja auch so in der Stichwahl Macron und Le Pen, aber Le Pen hätte dieses Mal viel bessere Chancen im zweiten Wahlgang. Sie hatte 2017 34% erreicht gegen Macron mit 66%. Und dieses Mal werden ihr in manchen Umfragen jetzt 47% vorausgesagt, Macron 53%. Und das ist ein Unterschied, der im Bereich der sogenannten Fehlermarge liegt. Also Le Pen kann durchaus hoffen zu gewinnen, auch wenn es trotzdem schwierig für sie werden würde.
Also Marine Le Pen sollte man hier vielleicht einmal ganz kurz erwähnen, ja nach wie vor die Chefin des rechtsextremen Rassemblement National. Ich hoffe, mit meinem schlechten Französisch spreche ich das richtig aus, Christiane.
Ganz wunderbar, das ist der Rassemblement National, genau.
Erklär uns bitte ganz kurz, hat sich diese Partei, hat sich Marine Le Pen in den letzten Jahren verändert und wenn ja, dann wie?
Ja, sie hat sich verändert. Also sie fährt seit Jahren eine Strategie, um sich selber und ihre Partei zu normalisieren oder zu dediabolisieren, wie das hier genannt wird, also entteufeln. Sie versucht, sich ganz klar abzusetzen von der rassistischen Politik ihres Vaters, Jean-Marie Le Pen. An ihn erinnert man sich vielleicht noch. Er hat ja die Vorgängerpartei Front National jahrzehntelang geleitet. Also auch den Namen hat Marine Le Pen geändert. Rassemblement National steht für nationaler Zusammenschluss, ist etwas weicher als Front, als die Front. Und sie selber gibt sich auch weicher. Es geht sogar so weit bis dahin, dass sie gern mal erzählt, dass ihr Hobby Katzenzüchten ist. Sie hatte auch ein entsprechendes Diplom erworben. Das mag jetzt als Banalität daherkommen, aber das Ganze zeigt Wirkung. Und ich habe sogar selber auch jetzt immer wieder mal Gesprächspartnern, Politikwissenschaftlern die Frage gestellt, kann man Marine Le Pen überhaupt noch als extrem rechts bezeichnen? Aber da kommt dann immer die Antwort ja, denn in ihrem Programm hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es ist wirklich nur ihr Image, das sie geändert hat. Ihr Programm kommt zwar weniger reißerisch daher als das ihres rechtsextremen Konkurrenten Eric Zemmour. Sie tritt also auch mit ihrem Programm seriöser auf, aber sie ist im Kern eine knallharte Nationalistin. Sie hat weiterhin harte Positionen zu Migration und Islam. Sie ist EU-feindlich, würde ich sagen. Sie hat zwar die ganz radikalen Positionen wie den EU-Austritt oder den Austritt aus dem Euro aus ihrem Programm gestrichen, aber sie will die Europäische Union schrittweise ersetzen durch eine Europäische Allianz der Nationen, so nennt sie das. Nationen, die frei und souverän sein sollen, sagt sie. Und sie ist auch der Meinung, dass jedes nationale Recht höher anzusehen sei als das europäische Recht. Sie will die Europäische Kommission schwächen. Aus ihr soll ein einfaches Sekretariat des Rates werden. Also das sind schon wirklich ganz, ganz andere Töne, als Macron oder auch viele andere Kandidatinnen und Kandidaten anschlagen.
Ich meine, Politiker, Politikerinnen mit solchen Ansichten gibt es ja auch hier bei uns in Deutschland, aber die würden jetzt niemals herankommen an solche Umfragewerte. Warum ist Marine Le Pen mit diesen Ansichten in Frankreich so erfolgreich, dass sie sogar sich Hoffnung machen kann auf das Präsidentenamt?
Also ich glaube, zum einen hat wirklich diese Imageveränderung gezogen. Man sieht sie nicht mehr als gefährlich an. Man glaubt, dass sie wirklich eine normale Politikerin mit einer normalen Partei geworden ist. Und dann stecken da noch ein paar Ursachen dahinter, die tiefergründig sind und, glaube ich, auch ja, vielleicht schwer zu begreifen, aber die eine ganze Bandbreite abdecken. Frankreich ist ein Land mit sehr großer sozialer Ungleichheit, mit einem sehr großen Misstrauen in die Politik und in die politischen Institutionen. Und das ist nichts Neues. Das hat sich über Jahrzehnte aufgebaut oder ist vielleicht auch einfach schon seit Jahrzehnten so.
Also
und das
viel größer, jetzt auch Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, Christiane, viel größer dieses Misstrauen als bei uns in Deutschland, ja?
Ja, also es ist in Umfragen oder Studien, die darauf näher eingehen, so dass Frankreich da innerhalb der EU als eines der Länder dasteht, wo das am meisten verbreitet ist. Also da gibt es richtig Unterschiede und das zeigt sich jetzt und es spitzt sich jetzt eben geradezu. Und wenn es zu diesem Duell Macron-Le Pen kommen sollte, so wie es die Umfragen vorhersagen, gibt es eben jetzt eine Chance für Marine Le Pen tatsächlich zu gewinnen. Auch, wie gesagt, wenn es für sie trotzdem schwierig wird, denn das wird abhängig davon sein, welche Dynamik entwickelt sich nach diesem ersten Wahlgang. Aber Fakt ist, Marine Le Pen steht so stark da wie noch nie.
Christiane, wir haben jetzt viel über Emmanuel Macron, Marine Le Pen gesprochen. Du hast schon einen weiteren Politiker in diesem Wahlkampf erwähnt, Eric Zemmour, der noch weiter rechts steht als Marine Le Pen. Ich habe hier noch die zwei anderen Namen. Jean-Luc Mélenchon, ganz links, und beziehungsweise diesen einen Namen nur noch. Ich habe jetzt hier noch diesen einen Namen stehen, Jean-Luc Mélenchon. Welche Rolle spielt der?
Ja, wahrscheinlich, ja, nicht ganz zu Unrecht hast du diesen einen Namen da noch stehen, denn er ist derjenige, der so ein bisschen die Überraschung in diesem Wahlkampf war. Er ist der Präsidentschaftskandidat der linken Partei Unbeugsames Frankreich. Er tritt bereits zum dritten Mal an. Er ist ein sehr erfahrener Politiker. Vielen gilt er als Linkspopulist. Er ist sehr wortgewaltig, wettert rhetorisch sehr geschickt gegen soziale Ungerechtigkeiten im Land. Und er liegt jetzt auf Platz 3 der Umfragen. Deswegen, so wie gesagt, ein bisschen die Überraschung in diesem Wahlkampf. Denn die Linke kam monatelang, spielte fast gar keine Rolle, außer wenn es darum ging, schaffen sie es doch noch einen gemeinsamen Kandidaten, eine gemeinsame Kandidatin zu finden. Alle Versuche, die es dazu gab, die sind letztendlich gescheitert und jetzt ruhen die letzten Hoffnungen auf Jean-Luc Mélenchon. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er tatsächlich in die Stichwahl kommt, aber ausgeschlossen ist es nicht. Und wie gesagt, er ist derjenige, der am erfahrensten ist und der seine Leute und linke Welle am besten mobilisieren kann.
Christiane, jahrzehntelang ist zumindest meine Erinnerung, haben eigentlich zwei Parteien diese Präsidentschaftswahlen immer geprägt in Frankreich. Die Sozialisten und die Konservativen oder Bürgerlichen. Von denen hört man jetzt gar nichts mehr. Sind die völlig weg vom Fenster?
Nicht ganz. Valérie Pécresse ist die Präsidentschaftskandidatin der konservativen Republikaner. Sie hat eine, ja, ich möchte mal sagen, schwierige Kampagne hier geführt. Es war nicht so einfach, die konservative Partei zu einen, also die Republikaner, so heißen sie ja jetzt. Es ist Valérie Pécresse erst einmal weitestgehend gelungen, nach einem parteiinternen Verfahren, um die Kandidatin auszuwählen. Aber sie ist dann recht schwach geblieben im Wahlkampf. Sie ist die Regionalpräsidentin der Ile-de-France. Sie war auch schon mal Ministerin unter Nicolas Sarkozy. Also sie hat durchaus sogar Regierungserfahrung und sie hat, wie viele politische Beobachter sagen, ein ganz überzeugendes Programm vorgelegt. Aber sie ist keine, die die Massen begeistert oder die bei diesen Auftritten vor großem Publikum wirklich mitreißen können. Und das hat ihr, glaube ich, wirklich stark geschadet in dieser Kampagne. Und deswegen ist sie jetzt mittlerweile unter 10% gerutscht. Aber sie steht immer noch etwas besser da als die Kandidatin der Sozialistischen Partei, Anne Hidalgo, die ja auch Pariser Bürgermeisterin ist. Also auch da könnte man meinen, sie kann vielleicht von ihren Beliebtheitswerten, die sie durchaus in Paris hat, profitieren, aber es konnte sie nicht. Und das spricht für dieses große Dilemma, in dem die Sozialistische Partei hängen geblieben ist, seit François Hollande, seitdem er als Präsident ja eine recht unglückliche Figur abgegeben hat. Und davon hat sich die Partei nie erholt. Sie sind zwar auf regionaler Ebene noch relativ stark, aber auf nationaler Ebene gar nicht mehr. Und auch Anne Hidalgo konnte daran nichts ändern. Sie liegt in Umfragen bei um die 2%, also wirklich sehr, sehr weit unten.
Okay, und Christiane, wenn du jetzt so einen Wahlkampf, so einen Mega-Wahlkampf in Frankreich beobachtest, wo würdest du sagen, wo ist der größte Unterschied zu dem, was man bei solchen Wahlkämpfen in Deutschland erlebt?
Ich glaube, dass dieser Wahlkampf ein sehr, sehr außergewöhnlicher war, weil eben, wie gesagt, der Krieg in der Ukraine alles überschattet hat. Aber es fällt mir schon auf, dass jetzt auf den letzten Metern in diesem Endspurt dieses Thema Kaufkraft die herausragende Rolle spielt, weil sich so viele Französinnen und Franzosen Sorgen machen, wie soll das weitergehen angesichts dieser internationalen Krise? Was wird unser Geld überhaupt noch wert sein? Es gibt schon viele Menschen in Frankreich, die Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen. Und diese Sorge ist jetzt so gewachsen, dass das das alles bestimmende Thema werden wird. Wahrscheinlich auch, schätze ich, zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang. Wie gesagt, so ganz vorhersehen kann man das nicht. Da können immer noch Ereignisse dazukommen, die man nicht absehen kann. Aber das steht jetzt an erster Stelle und würde ich sagen, ja, lässt sich einordnen in diese aktuelle Lage um den Ukraine-Krieg und wird das Rennen, glaube ich, jetzt bestimmen, wer da besser seine Wähler mobilisieren kann und wer da mehr überzeugen kann.
Also, am kommenden Sonntag der erste Wahlgang bei den französischen Präsidentschaftswahlen. Christiane Kess in Paris hat uns erklärt, worum es da geht und wer da welche Rolle spielt. Christiane, vielen Dank.
Ja, gerne.
Die Bundesregierung will den Ausbau von Solar- und Windkraft noch stärker forcieren und der Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich wird spannend. Das war der Tag an diesem 6. April 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.